Hallo und herzlich willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimme. Mein Name ist Julia Lukaschek und heute bei mir zu Gast ist Dr. Adrian Rösner. Adrian ist Physiotherapeut und arbeitet sowohl wissenschaftlich im Institut für Gesundheitswissenschaften an der Universität zu Lübeck, als auch praktisch in der Schmerztagesklinik des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein am Campus Lübeck. In seiner kürzlich abgeschlossenen Promotionsarbeit hat er sich mit dem Thema Einsatz der patientenspezifischen Funktionsskala im Kontext einer interdisziplinären, multimodalen Schmerztherapie beschäftigt. Diese Folge ist eine absolute Premiere, da wir für die Aufzeichnung nicht wie gewohnt im Podcastraum in Bad Nenndorf sitzen, sondern jede und jeder bei sich zu Hause. Ein technisches Wunderwerk, wie ich finde. Sich sehen, hören und gleichzeitig das Ganze auch noch aufzeichnen zu können. In unserem Gespräch geht es, wie der Titel schon verrät, um das Thema Schmerz. Du erfährst, welche Arten von Schmerz es gibt, wie man ihn messen kann und wie er behandelt wird. Viel Spaß beim Hören. Ich habe gedacht, wir starten direkt mitten rein ins Thema. Und zwar wäre meine erste Frage an dich, was ist denn eigentlich Schmerz?
Ja, das ist gar nicht so einfach und so leicht zu beantworten, denn Schmerz ist im Großen und Ganzen eine recht komplexe Angelegenheit. Und es gibt auch verschiedene Perspektiven, die man einnehmen kann, wenn man Schmerz betrachtet. Wir können erstmal vielleicht damit beginnen, so eine Einordnung. Nämlich, wir gehen heutzutage davon aus, dass Schmerz eigentlich ein biopsychosoziales Phänomen ist und eben nicht nur ein Gewebeschaden dazu führt, dass wir eine Schmerzwahrnehmung haben, sondern dass es moduliert wird durch zum Beispiel psychologische Faktoren oder soziale Faktoren oder auch das, was wir zum Beispiel gelernt haben, wie wir auf Schmerzen reagieren sollten, damit wir ein bestimmtes Ziel erreichen zum Beispiel. Ja, und das wäre, glaube ich, so erstmal dieses übergeordnete biopsychosoziale Modell, in dem man Schmerz heutzutage eigentlich so sehen kann.
Das heißt, es ist eine ICF-Sicht auf Schmerz oder was meint biopsychosozial?
Ja, ich denke, hier ist das, also es ist nicht abgeleitet von der ICF, sondern es ist eben so dem geschuldet, dass wir ja komplexe Wesen sind. Auf der einen Seite spielt Biologie eine Rolle mit all dem, was dahinter steckt, auf der körperlichen Ebene, die zu einer Schmerzwahrnehmung führen, also zum Beispiel eine Nozizeption, ne, die irgendwo losgeht in einem Gewebe und dann über das Nervensystem Richtung Gehirn transportiert wird und dann diese Zentren, die sogenannte Salienzmatrix, dann entscheidet, ob hier ein Bedrohungsszenario vorliegt. Und wenn das der Fall ist, dann kommt es eben zu einer Schmerzwahrnehmung. Das wäre so biologisch. Und das Ganze ist aber dann eben doch auch beeinflusst durch eben psychologische Faktoren. Zum Beispiel bin ich in einer stressigen Situation oder habe ich Angst? Es gibt ja dieses Fear Avoidance and Beliefs Modell zum Beispiel. Ne? Und wir wissen, dass Angst ganz stark assoziiert ist mit einer Schmerzwahrnehmung und es sehr, sehr fördern kann, dass Schmerzen überhaupt auch entstehen. Auch kann auch sein, dass aus einer Nozizeption, die entsteht, eigentlich erstmal nichts passiert und ich keine Schmerzwahrnehmung habe, aber dann in einer Situation, die sehr stark mit Angst behaftet ist oder assoziiert ist, dass ich dann eine Schmerzwahrnehmung bekomme.
Und ist Schmerz denn immer was Negatives? Also ist das was Schlechtes? Weil du hast jetzt von Notsituationen gesprochen. Das ist ja erstmal, Not ist ja was Schlechtes, würde ich sagen.
Genau. Also, das ist das, was Schmerz eigentlich ist in einer akuten Situation. Also ich verletze mich zum Beispiel und habe mein Gewebe beschädigt. Dann schützt mich der Schmerz, den ich nach der Verletzung, den ich empfinde, davor, dass ich dieses verletzte Gewebe zu stark belaste. Also in dem Moment kann man sagen, ist der Schmerz sowas wie ein Schadensanzeiger für das Gewebe. Aber diese Funktion kann auch verloren gehen, nämlich dann, wenn wir es mit chronischen Schmerzen zu tun haben. Ne? Dann heilt zum Beispiel das Gewebe schon wieder ab, also durchläuft verschiedene Wundheilungsphasen. Und dann kommt irgendwann eigentlich so der Punkt, wo wir das, den Fuß oder was auch immer verletzt war, schon wieder ganz gut belasten können, ohne dass wir es spüren, also ohne dass das Gewebe uns signalisiert, belaste mich nicht so sehr, weil eben bestimmte Heilprozesse schon abgelaufen sind. Und wenn das nicht mehr aneinander gekoppelt bleibt, wird nämlich die Heilung des Gewebes mit der Schmerzwahrnehmung, sich das voneinander entkoppelt, dann kann ich zum Beispiel weiterhin Schmerzen haben, obwohl mein Gewebe schon wieder verheilt ist. Also dieser Prozess, der dann dahinter steckt, dieser Chronifizierungsprozess, da gibt es bestimmte Faktoren auch, die dafür sprechen, dass man eine höhere Chance hat, zum Beispiel zu chronifizieren. Das sind eben diese psychosozialen Faktoren. Wenn die stark ausgeprägt sind, dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass mir das passieren kann, dass es chronifiziert.
Mhm. Mhm. Und ich habe mich gerade gefragt, also gibt es auch guten Schmerz? Also wollen wir Schmerz immer vermeiden? Oder also ich meine, du hast jetzt gerade schon gesagt, das ist einerseits so eine Schutzreaktion, die mein Körper zeigt. Ich weiß, dass ich den Begriff guter Schmerz manchmal in der Therapie nutze, wenn man irgendwie so ran an eine Funktion geht. Das tut dann so ein bisschen vielleicht weh. Also meinetwegen, man ist gerade irgendwie an den Füßen und man macht gerade eine Atemübung und sensibilisiert jetzt den Bodenkontakt. Dann nutze ich dafür einen Igelball und trete auf diesen Igelball drauf. Und dann merke ich, ist nicht so ganz angenehm, aber irgendwie fühlt sich gut an. Ist ein guter Schmerz. Also so bezeichne ich das immer. Mhm. Ist das dann eigentlich überhaupt Schmerz oder...
Bestimmt, also Schmerz ist ja erstmal nur eine Wahrnehmung und wenn wir Schmerz empfinden als menschliches Wesen, dann empfinden wir ja auch Schmerzen. Was dann dazu geführt hat, dass wir Schmerzen wahrnehmen, das ist, glaube ich, dann ganz unterschiedlich. Ne? Das kann unterschiedliche Gründe haben. Es kann auch sein, dass ich Schmerz erlebe, einfach nur aus einer Trauer heraus. Aber genau, der Punkt war jetzt ja, gibt es guten Schmerz? Und ich würde unbedingt sagen, ja. Vielleicht zwei Punkte dazu. Das eine, was du gerade sagtest, dieser Patienten sagen oft wohl wie Schmerz. Also man ist ja zum Beispiel in einer physiotherapeutischen Behandlung mit einer manualtherapeutischen Technik, wodurch ein Schmerz auch ausgelöst wird. Also, und das empfinden die Patienten oft als angenehm, weil sie das Gefühl haben, da passiert was. Und dann sagen die auch oft, nee, ich kann das gut aushalten, das ist für mich eher so ein Wohlweh oder ein angenehmer Schmerz oder ich weiß, das hilft mir. Ne? Das ist dann vielleicht auch so der Kontext, in dem das ausgelöst wird. Andererseits kann ich mir vorstellen, wenn genau der gleiche Schmerz ausgelöst werden würde, ohne dass die Patienten den Grund dafür kennen würden, dann würde es was ganz anderes in der Person auslösen und es wird vielleicht als viel bedrohlicher wahrgenommen, obwohl es ein und derselbe Schmerz ist. Also da sieht man auch wieder gut, dass der Kontext eigentlich sehr entscheidend dafür ist. Genau, wie wir Schmerz auch einstufen, ne? Wie wir es einordnen für uns persönlich. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und in so einer schlechten Haltung bin, dann kriegt meine Rückenmuskulatur, vielleicht weil sie dauerhaft in so einer Dehnposition ist oder vielleicht angespannt ist und sich die eigene Blutversorgung etwas abdrückt, weniger Sauerstoff. Und dann kommt es zu einer Schmerzwahrnehmung im Rücken. Und eigentlich ist es ein guter Schmerz, weil der Schmerz will mich dann einladen, dass ich mich mal wieder bewege und strecke und in Aktion trete. Das muss man allerdings wissen, ne, dass das eigentlich eine Einladung ist hin zum Bewegen. Andererseits macht man sich vielleicht auch Sorgen, was da jetzt gerade am Rücken los ist, weil man hat ja nur gesessen.
Okay, also da, ich verstehe.
Ja.
Ja, spannend. Also es geht ganz viel um Subjektivität beim Schmerz. Gibt es denn auch einen objektiven Schmerz?
Also Schmerz ist grundsätzlich nicht messbar. Ne? Also es gibt kein Instrument, was man an eine Person anschließen kann, mit der man dann Schmerz wahrnehmen oder messen kann von außen. Das geht nicht. Wir sind also immer auf die subjektive Empfindung, Aussage von dem Patienten angewiesen. Und dazu verwendet man vielleicht in der Logopädie oder in der Stimmtherapie auch die NRS oder VHS-Skala, Also eine numerische Rating-Skala, mit der man Schmerz einstuft von 0, das ist bedeutend für kein Schmerz, und 10 ist der stärkst vorstellbare Schmerz. Mhm. Also das ist die Skala, die wir benutzen, wenn wir mit Patienten über Schmerz kommunizieren.
Ja, also visuelle Analogskalen nutzen wir auch. Mhm. Und genau, die kann man ja im Grunde auch vielseitig einsetzen. Das ist ja im Grunde erstmal nur diese 0 bis 10 Kategorie und das kann ich ja belegen mit was auch immer ich jetzt gerade messen möchte. Genau, für Schmerz stelle ich mir es auch gut vor. Ich überlege gerade, ob ich das schon mal gemacht habe. Ich glaube, ich nutze da eher ein anderes Instrument. Da möchte ich mit dir gleich nochmal drauf kommen. Mhm. Mich würde jetzt aber nochmal interessieren, also offensichtlich gibt es jetzt nicht so ein Gerät, was ich an jemanden einschließen kann. Und dann kann mir das Gerät sagen, ach ja, dieser Mensch hat jetzt 80% Schmerz. Also ich kann immer nur über die Wahrnehmung gehen. Das finde ich ist ja schon mal irgendwie interessant, dass man einem Phänomen nur über Wahrnehmung begegnen kann. Wie macht man das denn in der Forschung? Also wie kann man denn dann Menschen miteinander vergleichen?
Also das ist natürlich immer das Problem, wenn man so will. Also man muss sich immer auf das verlassen, was die Patienten einem angeben. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Mechanismen von Schmerz untersucht, dann macht man eigentlich am Anfang immer erstmal eine Baseline-Messung, dass man dem Patienten einen bestimmten Reiz zufügt und der Patient soll dann immer bewerten, wie stark er das einschätzt auf dieser numerischen Rating-Skala oder visuellen im Schieberegler zum Beispiel. Und genau, so versucht man dann erstmal diese Baseline herzustellen, um von dort aus dann eben mit verschiedenen Experimenten weiterzuarbeiten. Aber es bleibt eben
subjektiv. Dann würde man also was wäre denn der Reiz? Ein Stromschlag? Und ich gucke, wie stark nimmt die Person das jetzt wahr und kann die dann vergleichen?
In der Regel sind das Hitzereize, die über eine Thermode
nicht ganz so dramatisch.
Ja. Genau, ich bin da auch nicht, also ich selber mache keine Grundlagenforschung zu Schmerz, aber meine Kollegen, die das tun, die sind, die benutzen immer diese Thermode und die können eben verschiedene Hitzereize dann auf die Haut applizieren. Man kann es vorher dann auswählen, wie stark diese Thermode, also wie heiß die Thermode letztendlich wird. Und ich habe auch als Proband schon daran teilgenommen selber und das ist wirklich sehr unangenehm. Also es ist ein sehr starker Hitzereiz, ja. Mhm. Mhm.
Und damit versucht man dann zu schauen, bei welcher Temperatur gibst du jetzt eine 10 oder?
An dem Projekt, an dem ich gerade teilgenommen habe, da wurde untersucht, inwiefern die Fläche, auf der ich am Körper einen Schmerzreiz empfinde, was zu tun hat mit der Intensität des Schmerzes. Also die Fragestellung war eben, ist es so, dass umso größer die Fläche ist, auf der Hitze appliziert wird, also intensive Hitze, komme ich dann automatisch zu einer höheren Einschätzung im Schmerzempfinden.
Und soweit ich weiß, läuft
die, läuft die Studie noch oder ist gerade so am Abschluss, habe aber noch keine Daten gehört dazu.
Okay, ja, spannend. Und sind Schmerzen ein Altersphänomen oder ist das eigentlich unabhängig von Alter?
Ja, das würde ich so sagen. Also Kinder haben ja genauso Schmerzen wie ältere Personen. Bei ganz kleinen Kindern, ne, also wenn man jetzt an Säuglinge denkt, kann es natürlich problematisch sein, weil die einzige Möglichkeit, wie sie Schmerzen äußern können, ist ja dann einfach zu weinen oder zu schreien. Und bei ganz älteren Personen, die zum Beispiel an einer Demenz erkrankt sind, haben wir dann oft auch ein Problem mit dem Erfassen von Schmerzen, weil dann die Äußerung von Schmerz auch nicht so ganz klar ist.
Und wie geht ihr damit um, mit der Wahrnehmung? In der Stimmtherapie im Speziellen kenne ich das jetzt, dass wenn ich so Selbsteinschätzungsinstrumente nutze, die sind üblicherweise am Anfang einer Therapie, also wenn noch keine Intervention stattgefunden hat, werden die sozusagen relativ gut eingeschätzt, also dass die Leute ein geringgradiges Handicap zum Beispiel bei sich selber wahrnehmen. Und dann fängt man an zu arbeiten und dann sackt erstmal diese Skala total ab. Also die bewerten sich dann viel schlechter nach so ein paar Therapien, weil die Wahrnehmung sich verbessert. Und dann erst zum Ende der Therapie, wenn die Wahrnehmung zwar gut ist, aber der Therapieeffekt auch eingesetzt hat, dann gibt es eigentlich erst eine tatsächliche Verbesserung zu messen. Kannst du das auch so bestätigen oder kannst du dazu was sagen, wie das mit dieser Wahrnehmung sich verhält?
Ja, also von Patientenberichten kann ich da was genau wiedergeben. Und zwar ist es eigentlich so, dass die Patienten, also vielleicht nochmal so rum gesagt, die Patienten, die ich sehe in der Klinik, die haben so zwischen 5 und 7 Jahren chronische Schmerzen. Das heißt, die haben damit schon recht lange zu tun. Und die berichten eigentlich eher, dass sie das Gefühl haben, sich an den Schmerz zu gewöhnen. Mhm. Und sie sagen dann oft sowas wie, also für mich ist das nur eine 5, aber ich wüsste nicht, wie jemand anders das bewerten würde. Oder sagen, ne, für meine Frau oder für meinen Mann wäre das sicherlich höher, weil ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Für mich ist das normal geworden. Und da man Schmerz ja für sich eigentlich immer einstuft, weil man hat ja entweder, also entweder ist kein Schmerz da oder ich habe Schmerzen und dann ranke ich für mich, wie hoch ist der Schmerz, wie intensiv ist der Schmerz. Ja, das tut man eigentlich auch oft schon selbst für sich losgelöst von einem Skalensystem. Mhm.
Und was wäre jetzt der Unterschied zwischen chronisch und akutem Schmerz? Also ist der akut dann eher höher und der chronische dann eher niedriger?
Nee, das hat mit der Ausprägung der Schmerzen eigentlich nichts zu tun. Wir könnten da vielleicht an der Stelle einmal gucken, was die IASP dazu sagt. Das ist die Internationale Schmerzgesellschaft. Die hat eine Terminologie für Schmerz herausgegeben oder teilt verschiedene Schmerzphänotypen ein. Da gibt es einmal nozizeptiven Schmerz. Das ist eben Schmerz, der aus einem Gewebe kommt, aus einem nozizeptiv innervierten Gewebe, aber nicht dem Nervensystem. Dann gibt es den neuropathischen Schmerz, der eben vom Nervensystem erzeugt wird. Und dann gibt es den noziplastischen Schmerz. Das ist ein neuerer Deskriptor für Schmerz, den gibt es erst seit 2017. Und der fasst so das zusammen, was eigentlich letztendlich dann als chronischer Schmerz oft eingestuft wird. Das ist also Schmerz, der nicht einer Nozizeption oder nicht dem Nervensystem zuzuordnen ist. Mhm. Und man kann sagen, dass egal, ob ich einen akuten Schmerz habe oder einen länger anhaltenden Schmerz, wir haben es immer mit einer gewissen Neuroplastizität zu tun. Also das Nervensystem kann sich sensibler stellen für Informationen, die eben zum Beispiel aus dem Gewebe kommen. Und diese Veränderung, die ist erstmal auch physiologisch. Das heißt, wenn ich mich verletze, dann habe ich so eine neuronale Plastizität im peripheren Nervensystem, auch im zentralen Nervensystem. Das ist einfach dafür da, damit ich in der Lage bin, dieses verletzte Körperareal gut zu beschützen. Mhm. Und wenn das ist dann aber reversibel und bildet sich im Laufe der Zeit zurück, ne, passend zur Wundheilung, so wie wir es gerade schon mal gesagt hatten. Und wenn diese Sensibilisierung im Nervensystem zum Beispiel hoch bleibt, dann komme ich in so einen chronischen Schmerz rein, wenn eben das Gewebe schon abgeheilt ist, aber das Nervensystem immer noch sehr sensibel auf zum Beispiel periphere Informationen reagiert. Mhm.
Ist das denn bei chronischem Schmerz immer so, dass das eigentlich schon eine Heilung eingesetzt hat, die auch vielleicht abgeschlossen ist, aber der Schmerz sozusagen noch übrig bleibt?
Nicht immer. Also es gibt ja auch Krankheiten oder Zustände im Körper, denen ist keine Verletzung vorausgegangen. Wenn man zum Beispiel an Fibromyalgie denkt, dann entwickeln Patienten eigentlich im Laufe der Zeit Schmerzen, also es ist wie eigentlich eine degenerative Veränderung auch am Knie. Ne? Ich habe keine Verletzung und entwickle dann trotzdem im Laufe der Zeit Schmerzen. Mhm. Also es muss nicht immer mit einer Verletzung einhergehen.
Okay. Und da würde man dann trotzdem von Schmerz, oder ist das dann ein Pseudoschmerz, wenn es keine genaue Ursache gibt, oder?
Nee, also das ist trotzdem Schmerz. Die Wahrnehmung bleibt ja eine subjektive Wahrnehmung. Und wenn ich eine Schmerzwahrnehmung habe als Patient, dann habe ich die ja auch. Oder er muss ja kein Patient sein, auch so als menschliches Wesen eine Schmerzwahrnehmung habe, dann habe ich die. Die Gründe, warum ich diese Schmerzwahrnehmung habe, die können eben ganz vielfältig sein. Es kann eine Nozizeption aus dem Gewebe sein, es kann aber auch was sein, was auf kognitiver Ebene oder auf Hirnstammebene abläuft, wo ich gar keine Nozizeption aus dem Gewebe bekomme, sondern diese Prozesse, diese zentralen Prozesse dann dazu führen, dass ich eine Schmerzwahrnehmung habe. Ja, und es gibt auch Patienten, die berichten, ich muss nur an eine bestimmte Situation denken, dann löst das schon in mir Schmerz aus.
Ich habe irgendwie auch noch im Kopf, dass bei Menschen, die eine Amputation erlebt haben, dass da auch Schmerzen in dem amputierten Teil des Körpers irgendwie auftreten können, also das nicht mehr vorhanden ist.
Ja, genau. Wir haben ja, also die Körperoberfläche ist ja im Gehirn repräsentiert, im sensorischen Homunculus. Und die Nerven, die früher vom Fuß kamen, dann über das Bein, über das Rückenmark nach oben ins Gehirn, im Gehirn mündeten, die kamen dann in dem Feld des sensorischen Homunculus aus, was den Fuß repräsentiert. Und dann ist es so, wenn das Bein amputiert wird zum Beispiel, dann bleibt ja dieses Feld im sensorischen Homunculus bestehen. Und dadurch kann dann so eine Fehlinterpretation im Grunde zustande kommen.
Okay, ja, spannend. Jetzt haben wir irgendwie ganz viel Schmerz beschrieben. Mich würde das ja interessieren, wie das in der Praxis aussieht. Also die kommen ja nicht zu dir und du diagnostizierst die nur und zückst da deine Skala, sondern was machst du denn mit diesen Menschen? Also du möchtest die ja von ihrem Schmerz irgendwie befreien, nehme ich an. Wie geht das?
Also ich habe ja das Glück, dass ich in einem interprofessionellen Team arbeite, zusammen mit Medizinern und Psychologen. Das heißt, wir haben auch eine vielschichtige Sichtweise auf den Schmerz. Und bei uns Physiotherapeuten geht es eigentlich letztendlich darum, oder die Frage, die über allem steht, ist ja, dass wir den Patienten ermöglichen wollen, die Bewegungshandlungen, die ihr Leben lebenswert machen, dass sie die wieder durchführen können. Also wir wollen ihnen wieder zu Autonomie verhelfen letztendlich. Und das muss ja nicht immer zwangsläufig an eine Schmerzfreiheit gekoppelt sein. Oft hilft es Patienten schon, wenn sie ein gutes Verständnis haben von Schmerzen und es lernen, die Schmerzsituation anders einzuschätzen als Beispiel, wenn jetzt ein Patient denkt, dass der Schmerz gleichzusetzen ist mit einem Gewebeschaden, dann wird er sich natürlich nicht bewegen, weil er glaubt, ich verletze mich jedes Mal wieder, wenn ich mich bewege und das ist nicht gut. Wenn der Patient aber lernt, dass es andere Mechanismen gibt, die eine hohe Wahrscheinlichkeit bei ihm zum Tragen kommen, die nichts mit Gewebeverletzung zu tun haben, sondern eher Prozesse der zentralen Sensibilisierung zum Beispiel sind, weil die Hemmung nicht so gut funktioniert vom schmerzhemmenden System oder es so Summationseffekte gibt, dann hat er eine viel höhere Bereitschaft, sich zu bewegen und kriegt auch wieder mehr Vertrauen ins Bewegen. Und wenn dieses Vertrauen steigt, dann führt es manchmal auch schon zu einer Reduktion von Schmerzen. Also der Weg ist auf jeden Fall nicht über wir müssen eine Schmerzfreiheit erzeugen, das geht auch gar nicht, um Patienten wieder ins Bewegen zu bekommen, sondern es ist eigentlich umgekehrt, dass wir mit ihnen gemeinsam bewegen, dass sie positive Bewegungserfahrungen sammeln, wieder Zutrauen bekommen, selbstwirksam werden im Optimalfall und so dann mit ihrer Situation besser umgehen können.
Das ist ja total spannend. Also sozusagen über Aufklärung und eigentlich Bildung in diesem Bereich, da eigentlich auch die Wahrnehmung wieder zu verändern und die Bereitschaft, um dann wieder partizipieren zu können. Ja, interessant. In der Logopädie wird eine Skala angewendet, die Vocal Tract Discomfort Scale. Das ist eine Skala, die misst Missempfindungen. Und jetzt wäre nicht mal meine Frage, ob du mit diesem Begriff was anfangen kannst und inwieweit das für dich mit Schmerz irgendwie in Verbindung steht, Missempfindung.
Also ich würde sagen, nicht direkt, aber es ist eben ein anderes großes Feld, was für uns in der Physiotherapie auch interessant ist. Patienten berichten bei uns klassischerweise sowas im Bereich von Extremitäten, wenn sie zum Beispiel auch eine Verletzung am Nervensystem haben. Ne? Dann kann es sein, dass sie Missempfindungen haben. Und da ist es dann interessant für uns. Und dann, ja, genau, das.
Weil in dieser Skala ist es so, dass eins der Items Schmerzen ist. Und also ich stolpere da irgendwie immer wieder drüber, weil ich, also in der Literatur wird Missempfindungen eigentlich auf so einem Kontinuum angegeben. Eigentlich das, was du vorhin auf der VHS-Skala beschrieben hast, von gar kein Schmerz bis nicht auszuhaltender Schmerz, dass Missempfindungen so in diesem unteren Drittel sich irgendwo befinden. Also eine leichte Form von Schmerz sind. Jetzt könnte man den Begriff aber auch so verstehen, dass es eine also nicht eine korrekte Wahrnehmung, sondern eine missliche Wahrnehmung irgendwie ist. Jetzt ist aber trotzdem ein Item davon Schmerz. Also die anderen Items sind sowas wie Brennen und Trockenheit. Das kann ich dann zum Beispiel auch, wenn ich da jetzt ein bildgebendes Verfahren einsetze, kann ich das zum Beispiel auch feststellen. Also bei einer Erkältung zum Beispiel, das kennt ja jeder, dass man dann ein Gefühl von Brennen und Trockenheit im Halsbereich irgendwie hat. Auf einer übergeordneten Skala könnte man sagen, das ist irgendwie schmerzhaft. Also beim Schlucken merke ich, das tut weh, wenn das da so trocken ist und da jetzt was dran vorbeikommt. Hat das für dich was miteinander zu tun, Missempfindung und Schmerz? Also passt das für dich zusammen?
Eigentlich eher
nicht.
Ja, also genau, Missempfindungen wären für mich eben auch diese Dinge, also was du eben auch sagtest, Brennen, ne? Das ist eine klassische Missempfindung, das würde ich auch als Missempfindung einstufen, oder ein Kribbelgefühl zum Beispiel. Das wären so die Klassiker, oder Ameisenlaufen, ne? So auf der Haut, sowas.
Das wären genau, in der Skala gibt es dann irgendwie noch Kloß im Hals, genau, Trockenheit, Enge, genau, Kitzeln ist auch noch ein Item. Genau, und eins davon ist halt Schmerz. Aber passt für dich da auch nicht so rein.
Ja, genau, würde ich auch bestätigen.
Ja, ich finde es einfach ganz interessant. Also ich habe mir die Skala nicht ausgedacht. Das hat eine englischsprachige, eine britische Kollegin getan. Und die hat das aus verschiedenen Interviews, hat sie diese Items generiert. Und das war etwas, was die Patientinnen und Patienten offensichtlich beschrieben haben, was sie für Wahrnehmungen in ihrem Halsbereich haben. Ja, und das ist ja einfach ganz interessant, wenn man das eben so, also im Grunde ja ein partizipativer Ansatz, ich gucke in das Praxisfeld und was beschreiben mir die Menschen und das nutze ich jetzt einfach, um das bei anderen Menschen auch wieder abzufragen. Häufig, was ich noch erfahre, ist, wenn ich dieses Tool bei Menschen einsetze, ist, dass sie eigentlich ganz gerne Heiserkeit irgendwie darauf mit beschreiben wollen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Du bist jetzt ja kein Stimmexperte. Würdest du sagen, dass Heiserkeit ein Gefühl in deinem Hals ist? Also ist das für dich auch eine Wahrnehmung,
oh Gott,
die du beschreiben würdest?
Heiserkeit. Also ich würde das irgendwie so spontan eher so als Stimmstörung, wenn es sowas gibt, so bezeichnen.
Ja, das ist auch ganz korrekt, weil das eigentlich auf den Klang auch abzielt. Ne?
Ja, ja. Aber nicht als Missempfindung. Ja. Also ich würde es eher als Störung wahrnehmen, so von der Stimme.
Ja, das sehe ich ganz genauso. In der Praxis erlebe ich es nur irgendwie anders. Deswegen ist es jetzt ganz spannend, dich mal zu fragen. Du hast zwar von Stimme ja keine Ahnung, aber du kennst dich ja mit Schmerzen aus. Also deswegen ist das ja nochmal eine interessante Perspektive da drauf. Ja. Genau.
Mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen zu der Skala. Wenn sie jetzt nicht Missempfindung, sondern einfach nur Empfindungsskala heißen würde, wäre das Item vielleicht auch passender, ne? Weil, also das Item Schmerz, weil Schmerz ist ja eine Empfindung. Eine subjektive Empfindung, also so gesehen, ne? Also Empfindung ist es ja. Ja, aber vielleicht keine Missempfindung.
Ja, interessant. Vielleicht muss man sich da auch nochmal mit den englischsprachigen Begriffen irgendwie auseinandersetzen, weil es im Englischsprachigen heißt es Discomfort. Mhm. Und ist die Frage, ob das eigentlich mit Missempfindung dann richtig übersetzt ist.
Ja, stimmt. Mhm.
Ja. Okay. Wir wollten noch über mindestens ein Fallbeispiel sprechen, weil wir mal überlegen wollten, wie man da so interdisziplinär, also Logo und Physio, mal draufschauen kann. Und du hattest mir von einer Person Nahverkehrsunfall mit Kieferbeteiligung, habe ich mir hier irgendwie notiert, erzählt. Genau. Magst du von dieser Person mal ein bisschen berichten? Vielleicht können wir gemeinsam draufschauen, wie da eigentlich Therapie aussehen kann und was das irgendwie mit Schmerz auch zu tun hat.
Ja, sehr gerne. Also wir hatten eben in unserer Vorstellung, also die Patienten, bevor wir sie aufnehmen in die Therapie, kommen die immer zu so einem Assessment. Und da hat sich eben die Patientin vorgestellt. Die Patientin ist so Mitte 50 und hat bei einem Fahrradunfall eine mehrfache Trümmerfraktur des Unterkiefers erlitten. Und das war circa vor einem Jahr, ein bisschen länger als vor einem Jahr. Und die Patientin kam eben dann zu uns, hatte von der Schmerzklinik gehört und hatte multilokuläre Schmerzorte, so im Gesicht-Halsbereich, kann man sagen. Mhm. Und konnte ihren Kiefer oder kann ihren Kiefer im Moment so 1,5 bis 2 Zentimeter öffnen. Mhm. Was dazu führt, dass sie in verschiedensten Bewegungshandlungen mit dem, wo der Kiefer beteiligt ist, wie zum Beispiel Essen und Sprechen, das nicht funktioniert, so wie sie sich das vorstellt. Mhm. Das heißt, die Kiefermotorik war extrem beeinträchtigt. Sie hatte eine sehr verwaschene Aussprache. Ich hatte so mal so das Gefühl, die konnte auch ihre Stimme gar nicht richtig entfalten. Mhm. Und hatte hörbar immer auch mit Speichelfluss zu tun, weil sie nach einigen Worten immer so hoch, also so Luft
den so zurückziehen durch musste.
Durch die Lippen, genau, so zurückzog. Mhm. Wo ich auch schon dachte, okay, also weil die Schlucken, da hat sie eigentlich nichts zu gesagt, aber ich denke, das kriegt man ja auch weg durch Schlucken, aber man hörte eben immer nur, wie sie so genau diesen Rückzug durchführte. Ja. Und die hatte dann auch, war auch schambesetzt, weil die konnte sich auch nicht die Zähne putzen, die Zahnbürste nicht im Mund bekommen. Aha. Die arbeitet mit einer Munddusche seit einem Jahr, um überhaupt also Mundhygiene zu betreiben. Und die war schon wirklich da sehr stark beeinträchtigt. Ja.
Und was habt ihr mit ihr gemacht?
Ja, ich sagte ja schon, wir sind ein interdisziplinäres Team und es gab noch weitere Faktoren, nämlich so eine posttraumatische Belastungsstörung aus der jüngeren Vergangenheit, die aber nichts mit dem Unfall zu tun hatte, die auch noch zu bestimmten Eigenarten der Patientin jetzt geführt hat, weswegen wir sie in der Therapie jetzt erstmal nicht aufnehmen konnten. Und wir geben immer eine Empfehlung, wenn die Patienten bei uns gehen. Die geht jetzt erstmal für 6 bis 12 Monate in eine psychologische Psychotherapeutin, um dieses Trauma aufzuarbeiten. Und wir hoffen dann, dass sie macht so kleine Fortschritte, dass sie dann noch mit dem Kiefer ein bisschen weiter ist und dann in die Gruppe kommen kann. Anderer Faktor, warum wir sie nicht in die Gruppe aufnehmen konnten, ist, sie sagte, sie kann unangeschränkt so 3 bis 4 Minuten sprechen. Alles darüber hinaus ist extrem anstrengend und führt zu einer Schmerzverstärkung. Was natürlich in so einem Gruppensetting, wo 8 Patienten auch von Interaktion, durch Interaktion die Therapie mit ausgestalten, haben wir als starke Beeinträchtigung und Grund, auch sie nicht aufzunehmen, erlebt oder eingeschätzt.
Ja. Ja, kann ich mir gerade auch gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Also ist sehr, sehr schwierig. Geht sicherlich eher in der Individualtherapie, dass man da dann besser drauf eingehen kann. Aber im Gruppengeschehen stelle ich es mir auch schwierig vor, ja. Also ich habe natürlich gleich mehrere Ideen, was man da so machen könnte. und sicherlich wäre das eher in ambulanter Therapie durchzuführen. Ich habe mich jetzt gerade irgendwie mit dem Thema Therapieintensität auch auseinandergesetzt und bei ihr kann ich mir vorstellen, dass sie von einer höheren Frequenz total profitieren würde. Also vor allen Dingen, wenn sich das jetzt schon seit einem Jahr so manifestiert, ist ja nicht davon auszugehen, dass wenn sie einmal die Woche eine Therapie aufsucht, dass dann Rieseneffekte da sich zeigen, sondern wahrscheinlich eher was Hochfrequentes oder auch mit einem häuslichen Übungsprogramm. Und dann wahrscheinlich, wenn es zumindest anatomisch möglich ist und das eher auf der muskulären Ebene sich jetzt abzeichnet, dann über Dehnübungen und vielleicht eben auch Artikulationsübungen eigentlich zu gehen, um da dann wieder genau an die verbesserte Artikulation zu kommen, darüber auch die Stimme wieder irgendwie zum Einsatz bringen zu können. Ja, und Speichelkontrolle natürlich auch. Das ist ja auch wieder, es ist ja im Grunde Artikulationsorgan, was daran beteiligt ist, also die Zunge primär. Da merke ich, dass ich selbst erstmal schlucken muss. Genau. Genau, dass ich Zunge einfach wieder trainiere, weil sicherlich, wenn an einer Stelle dann so eine Entspannung ja im weitesten Sinne, also ein Nichtgebrauch entsteht, dass dann was anderes eben dann auch kompensiert oder eben auch mit nichts tut, nämlich dann, wenn ich das als sehr anstrengend empfinde, dann nutze ich einfach wenig dann die Artikulationsorgane und dann verschlechtert sich das natürlich auch in der Folge.
Ja.
Also ich fände es eigentlich auch spannend, wenn sie sagt, sie kann 3 Minuten sprechen, ob man das jeden Tag 1 Minute eigentlich verlängern könnte. Sozusagen ständig natürlich so an dieser Belastungsgrenze zu arbeiten. Wenn du sagst, da sind psychologische Dinge erstmal aufzuarbeiten, ist das sicherlich etwas, was an erster Stelle steht. Und wenn das eben überwunden ist, dann eben an so einer Belastungsgrenze eigentlich dauerhaft arbeiten zu können, um immer wieder neue Bereiche sich erschließen zu können. Ja, spannend.
Ja.
Und sicherlich vorweggeschaltet ist das Thema Ernährung, bevor es eigentlich um das Thema Stimme geht. Also Stimme ist ja gut und schön, aber lebenserhaltend ist natürlich Ernährung. Und dauerhaft irgendwie Flüssignahrung zu sich zu nehmen. Jetzt hatten wir auch viel von Lebensqualität gesprochen. In unserer Gesellschaft ist eigentlich Nahrungsaufnahme und auch gemeinsame Nahrungsaufnahme ja so unglaublich zentral. Und das ist eben nicht dann die pürierte Mittagsmahlzeit, die ich dann da irgendwie verdünnt mit Wasser irgendwie schlürfe, sondern das ist natürlich dann eine Mahlzeit, mit der ich mit mehreren Menschen am Tisch sitze und mich währenddessen auch noch unterhalte. Also natürlich auch eine hohe Anforderung.
Absolut. Und auch wenn man da nochmal darüber nachdenkt, was für Folgen das hat, wenn sie die ganze Muskulatur, die sie eben zum Kauen, aber auch zum Sprechen benutzt, so wenig einsetzt, dann ist das natürlich ein Prozess, der dazu führt, dass sie einfach immer schwächer wird und dass es deswegen nicht funktioniert. Mhm. Und da denke ich auch, was du sagtest, dass diese mit Continuum zu arbeiten und zu sagen, okay, wir versuchen so ein Pacing oder Graded Activity Ansätze, dass sie pro Tag eben versucht, diese Sprechzeit zu erhöhen oder vielleicht das, wie oft sie den Kiefer zueinander bringen kann, ne? Irgendwelche motorischen Übungen, vielleicht eben Artikulationsübungen auch in dem Fall, das kann man ja super dann auch kombinieren oder ich denke, das eine führt dann auch zum anderen.
Ja.
Das könnte ich mir gut vorstellen.
Mhm. Ja, ein sehr spannender Fall. Bin ich ja gespannt, ob die Person zu euch zurückkommt.
Ja, bin ich auch.
Mich würde irgendwie noch interessieren, was begeistert dich so an Schmerz? Also warum widmest du dich dem so viel? Also du hast dich ja in Erforschung damit beschäftigt, in deiner Arbeit, in deiner praktischen Arbeit beschäftigst du dich damit. Was ist es, was macht das für dich aus?
Ja, also der Haupttreiber da ist eigentlich, dass viele Patienten suchen ja wegen Schmerzproblemen das medizinische System überhaupt auf. Ne? Und Schmerz macht einen großen Leidensdruck bei dem Patienten und Schmerz führt dazu, dass Patienten bestimmte Bewegungshandlungen, Aktivitäten nicht mehr durchführen können, was dann in der Folge natürlich wieder eine extreme Beeinträchtigung der, jetzt haben wir es wieder, Lebensqualität hat. Und da sehe ich einfach einen unheimlich großen, also das ist meine Motivation, mein Treiber, mit Patienten daran zu arbeiten, dass sie Dinge wieder tun können, ne? Und das, was ihr Leben lebenswert macht, dass sie das wieder zurückgewinnen können, so auf Bewegungsebene. Das finde ich sehr schöne, dankbare Arbeit. Das ist kompliziert auch, mit Schmerzpatienten zusammenzuarbeiten, aber es ist immer wieder, wenn Patienten es schaffen, Prozesse dahinter zu erkennen, egal ob jetzt psychologischer Natur oder aus dem Körper, auf körperlicher Ebene, und die für sich durchbrechen können. Ich meine jetzt nicht durchbrechen mit Brechstange, sondern einfach, dass sie Dinge wahrnehmen, Dinge erspüren, Dinge sich wieder zutrauen und umsetzen und so Stück, auch wenn es nur manchmal kleine Stücke sind, wieder so zurückkommen zum Leben. Das ist, das finde ich immer wieder sehr bereichernd. Das ist schön, auch daran teilzuhaben, dann, wenn Patienten sowas erleben.
Ja, das klingt total toll. Richtig schön. Ich würde jetzt ganz gern zum Abschluss kommen. Hast du gerade noch was, was du an dieser Stelle loswerden möchtest? Sind wir auf irgendwas noch nicht eingegangen, was du unbedingt gesagt haben möchtest?
Nee, für mich ist das so rund.
Ich schließe immer ganz gerne mit so einem Best-Practice-Beispiel. Du hast jetzt gerade schon so allgemein von Best-Practice gesprochen, aber vielleicht fällt dir noch irgendwie ein tatsächlicher Fall ein, wo du vielleicht genau das bewirkt hast, also wo du die Person wieder in Richtung Partizipation bringen konntest.
Wir hatten auch vor einigen Wochen, also die Patienten, die bei uns 5 Wochen in der Therapie waren, die gehen dann ein halbes Jahr wieder in ihre Lebenswelt zurück und kommen dann zu einer sogenannten Auffrischungswoche wieder zurück. Und eigentlich ist es immer so, dass wir mit den Patienten in den 5 Wochen verschiedene Dinge anbahnen. Dann sind sie eben auf sich allein gestellt, ne, und üben und machen und setzen das um, was wir gemeinsam erarbeitet haben oder was sie sich vorgenommen haben, arbeiten an ihren Zielen. Und dann kommen sie wieder, und wir hatten gerade eine Patientin, die war am Anfang so ganz zurückhaltend und sehr ängstlich, was Bewegung angeht, hatte ganz lange Zeit kein Zutrauen zum Bewegen. Und die war aber sehr offen in diesen 5 Wochen und ganz wissbegierig. Und die war am Ende der 5 Wochen schon so auf einem ganz guten Weg, sodass wir im Team auch dachten, das könnte sein, dass sie es schafft, da viel mitzunehmen. Und die kam jetzt wirklich wieder und konnte ganz viele Dinge, die für sie wichtig waren, wieder tun. Sie konnte zum Beispiel wieder kleine Wanderungen mit Freunden machen oder mit ihren Enkeln zum Schwimmen gehen, was vorher nicht ging. Oder sie hatte jetzt kürzlich berichtet, dass sie kürzlich im Kino war und mal über den ganzen Kinofilm sitzen konnte. Und genau, also das war eigentlich so das, was ich gerade eben schon so angedeutet habe. Genau, bei der Patientin hat das total gut funktioniert. Die war nicht schmerzfrei, das überhaupt nicht. Aber die war eben an dem Punkt, dass sie eine gute Sichtweise auf sich und ihre Situation hatte, sich viel mehr getraut hat, selbstwirksam geworden ist. Und das, finde ich, ist einfach ein sehr schönes Best-Practice-Beispiel, wenn man so will.
Absolut, ja. Also das merke ich auch, das gibt mir richtig Energie, wie schön. Das ist toll, sowas zu hören. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung.
Wenn dich das Angebot der Schmerzklinik noch weiter interessiert, schau gerne auf der Seite der Universitätsklinik Schleswig-Holstein, UKSH, auf der Unterseite der Schmerzklinik nach. Diese bietet dienstags jeden bis jeden zweiten Monat eine Infoveranstaltung an, zu der du dich anmelden kannst. Die Links stelle ich dir in den Shownotes auch zur Verfügung. Ich hoffe, du konntest dir auch heute etwas mitnehmen und hast eine neue Perspektive gewonnen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir gemeinsam die interdisziplinäre Welt der Stimme erforschen. Tschüss!